liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Lieben Radiohörer, ich freue mich über Ihr Interesse, dass Sie heute wieder zugeschaltet haben zu unserer neuen Folge über die dreifache Engelsbotschaft. Unser Thema lautet heute, warum Christus nach Golgatha ging. Warum Christus nach Golgatha ging? Um zu verstehen, warum Jesus nach Golgatha ging, müssen wir begreifen, welche Absicht Gott bei der Erschaffung des Menschen mit ihm überhaupt hatte. Für uns sind heute Krankheit, Tod und auch das damit verbundene Leid eine Selbstverständlichkeit. Es gehört zu unserem Leben unweigerlich dazu. Schon früh in unserem Leben erfahren wir Krankheit, Schmerz, menschliche Härte und Trauer. Und wenn wir dann größer werden, dann sehen wir, dass das gesamte Weltgeschehen von Kriegen, Hunger und auch Katastrophen geprägt ist. Es mag Ihnen persönlich vielleicht recht gut gehen, aber vielleicht ist es schon Ihr Nachbar, der im Kampf des Lebens verzweifelt und umkommt. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, mögen wir uns fragen. Und an Gott richtet sich die Frage, warum ist das so, Gott? Gott hat diese Erde erschaffen, aber nicht in diesem Zustand, wie wir ihn heute vorfinden. Er hat Erde und Menschen vollkommen erschaffen. Es war kein Flecken und kein Makel an der Schöpfung. Ich möchte Ihnen das zeigen in einem Bibeltext. Ich lese dazu 1. Mose Kapitel 1, Vers 31. Hier heißt es am Ende des Schöpfungsberichtes: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wird also ausdrücklich gesagt, dass es sehr gut war. Es war vollkommen, kein Makel war daran. Wenn wir unsere Situation betrachten, können wir streng genommen sagen, dass wir nicht leben, sondern sterben. Wir leiden nämlich an einer tödlichen Krankheit und diese Krankheit heißt Sünde. Und die Sterberate dieser Krankheit scheint 100% zu sein. Aber der Mensch wurde nicht erschaffen, nur um nach einem Leben des Leides irgendwann wieder zu sterben. Gott hat den Menschen zum ewigen Leben bestimmt. Er hat für ihn ewige Gesundheit und Glück vorgesehen. Johannes 10, Vers 10 sagt Christus: Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist der Wille Gottes. Er will, dass wir Leben und volle Genüge haben sollen. Hesekiel 33, Vers 11. Da heißt es: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das ist der Wille Gottes für uns, dass wir leben und nicht sterben sollen. Er hat kein Gefallen daran, dass wir sterben. Der Mensch hat all die schier unfassbare Vollkommenheit, die Gott ihm am Anfang gegeben hat, verloren. Warum? Weil er sich in einer freien Willensentscheidung gegen die Quelle des Lebens entschieden hat. Er hat gesündigt. Das heißt, er hat das Gesetz Gottes, das Gesetz des Lebens übertreten. Und Sünde ist Übertretung dieses Gesetzes. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich stehe auf dem Dach eines gigantischen Wolkenkratzers am Rand. Unter mir der gähnende Abgrund einer Straßenschlucht. Und mich hypnotisiert geradezu ein Medium, so wie es auch die Schlange im Paradies war, und redet mir ein: Du wirst mitnichten des Todes sterben. Geh nur einen Schritt nach vorne, um schließlich durch die Luft auf das Dach des gegenüberliegenden Wolkenkratzers zu kommen. Du wirst sein wie Gott. Sollte Gott gesagt haben, dass du sterben wirst? Tue ich dann diesen Schritt nach vorne, bedingt das Gesetz der Schwerkraft, dass ich sterben werde. Und wer ist dann schuld? Gott? Weil er die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft geschaffen hat? Nein, er hatte mich ja gewarnt und auch unterrichtet. Aber ich habe ihm nicht vertraut, sondern mich auf das Wort des Versuchers eingelassen. Aber das Gesetz, das von Gott gegeben wurde, ist gut. Römer 7, Vers 12 sagt: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Am Gesetz ist kein Makel. Aber wenn wir Gottes Gesetz übertreten, dann haben wir den Tod erwählt. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus: Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, wenn man die Sünde erwählt, wenn man die Übertretung des Gesetzes erwählt, dann erwählt man auch den Tod. Warum? Weil dieses Gesetz Grundlage des Lebens ist. Aber der Mensch hat dieses Gesetz Gottes übertreten. Er ist zum Sünder geworden und ist damit zum Tod verdammt. Wiederum Römer 5, Vers 12 gibt uns hier ein Wort dazu. Hier heißt es: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie gesündigt haben. Aber Gott hat diese freie Entscheidung des Menschen nicht einfach hingenommen. In seiner Allwissenheit hat Gott diese Situation sogar vorhergesehen und für diesen Fall einen Rettungsplan ersonnen. Als Gott Vater und Sohn sich über die Schöpfung berieten und über die Erschaffung von Wesen einig waren, die mit einer hohen göttlichen Gabe der Macht der freien Willensentscheidung ausgestattet werden sollten, dann sprachen sie auch über die Gefahr des Missbrauchs dieser Gabe. Sie wussten, dass sich dann das Böse, die Sünde, offenbaren würde. Das war etwas, was Gott nicht erschuf und nicht einmal im Geringsten dulden kann. Ich lese Ihnen einen Text vor, in Epheser Kapitel 1, Vers 9 und 10. In diesem Text erfahren wir, dass Gott schon vor Zeiten ein Geheimnis hatte, nämlich das Geheimnis des Erlösungsplanes. Der Text sagt: Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, das ist nichts anderes als der Erlösungsplan. Und von ihm heißt es hier, dass er zuvor in Christus gefasst wurde. Also Gott hatte vorgesorgt für diese Situation. Durch den Fall des Menschen, durch diesen Sündenfall, trat eine schwierige und auch komplexe Situation ein. Satan hatte in seiner Rebellion einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück, keine Umkehr mehr gab. Gott hatte dem aufbegehrenden Luzifer noch im Himmel lange die Hand entgegengestreckt, um ihn zur Einsicht zu bringen. Als Satan aber aus dem Himmel geworfen werden musste, gab es für ihn und seine Engel kein Zurück mehr. Ihre Gnadenzeit war vorüber. Selbst der allmächtige Gott konnte für sie zu ihrer Rettung nichts mehr tun. Der gefallene Mensch aber war im Gegensatz dazu ein Verführer. Gott liebte ihn so sehr, dass sie ihn nicht so einfach verloren geben wollte. Er wusste, dass der Mensch noch zur Buße fähig war. Aber welche Möglichkeiten hätte Gott an dieser Stelle gehabt? Wir wollen einmal theoretisch einige Möglichkeiten durchdenken. Gott hätte theoretisch die Sünder, Engel und Menschen, töten können. Aber die guten Engel hätten dann Satans Lüge geglaubt, Gott sei ein willkürlicher Herrscher. Sie hätten sich nicht frei gefühlt, aus Angst, ihnen würde das gleiche Schicksal widerfahren, wie es auch Satan und dem Menschen und den gefallenen Engel widerfahren ist. Unzufriedenheit über Gottes Methoden hätte sich sehr schnell unter den überlebenden Engeln breit gemacht. Und neue Kritik an der Regierung Gottes wäre laut geworden. Zweifel am Charakter Gottes wäre genährt worden und die Gefahr einer neuen Rebellion wäre geblieben. Das Sündenproblem wäre also gar nicht gelöst worden. Und darum ging es ja, Gott wollte ja das Sündenproblem lösen. Hätte Gott die ganze Schöpfung samt aller Engel vernichten können? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Erstens wäre das Problem bei einer Neuschöpfung ja völlig das gleiche gewesen. Die Situation wäre exakt dieselbe gewesen. Und zweitens ist ja Gottes Schöpfung gar kein Legoland, das man irgendwie wieder einreißen kann, wenn es einem nicht mehr gefällt. Gott hat doch Menschen und Individuen erschaffen, die er liebt. Sie sind ihm teuer, von unschätzbarem Wert. Und wenn ihr Kind zum Sorgenkind wird, dann gehen sie ja auch nicht auf ihr Kind mit einer Schrotflinte zu und sagen sich: Das war wohl nichts, versuchen wir es nochmal. Ich will mit diesem Beispiel bloß deutlich machen, dass Gott gar nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Noch einmal Hesekiel 33,11: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Gott möchte, dass wir leben. Was hätte Gott noch tun können? Hätte er das Gesetz beiseite schieben können? Wenn er das getan hätte, hätte er die Gesetzesübertretung verewigt. Er hätte somit die Sünde verewigt. Und Sünde, das ist ja Gesetzesübertretung, wäre erlaubt gewesen. Satan mit seinem höllischen Charakter hätte im ganzen Universum freie Entfaltungsmöglichkeit gehabt. Ihm und den Dämonen wäre es möglich, die guten Engel anzugreifen und zu unterdrücken. Wäre damit das Sündenproblem gelöst worden? Nein, im Gegenteil. Außerdem kann Gottes Gesetz nicht verändert oder beiseite geschoben werden, weil es ein Ausdruck des Charakters Gottes ist. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, im Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Er sagt, es ist unmöglich, dass nur ein Tüpfelchen, nur ein I-Punkt vom Gesetz verändert wird. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Viele andere Bibelstellen sagen das ebenfalls und wir hatten darüber sogar schon extra Sendungen zu diesem Thema. Wenn wir sagen, dass Gottes Gesetz verändert oder beiseite geschoben ist, behaupten wir, dass Gott seinen Charakter geändert hat und den Charakter des ersten Gesetzesübertreters, nämlich Satan, angenommen hat. Aber das ist so absurd, diesen Gedanken wollen wir gar nicht weiterdenken. Wir sehen also, dass auch das Beiseiteschieben des Gesetzes gar keine Lösung gewesen wäre. Es wäre eine Verewigung der Sünde gewesen. Jeder dieser theoretischen Möglichkeiten stellt sich also als absurd und völlig sinnlos heraus, wenn wir die Folgen ihrer Anwendung bedenken. Aber wie konnte das Sündenproblem gelöst werden? Welcher Weg musste eingeschlagen werden, um die Sünde für alle Ewigkeit aus dem Universum zu vertilgen? Es gab nur eine Möglichkeit. Gott selbst musste an die Stelle des Sünders treten und die Strafe empfangen, die das Gesetz der Gerechtigkeit forderte. Das Gesetz konnte nicht beiseite geschafft werden. Die Strafe musste erfolgen. Und der Sohn Gottes sprach, Vater, ich will nicht, dass der Mensch stirbt. Lass mich die Strafe treffen. Stellen Sie sich einen Richter vor, der sich zur Urteilsverkündung erhebt und sagt, das Gesetz verurteilt den Angeklagten zum Tode. Grundsätzlich hätte er hier seine Pflicht völlig erfüllt. Aber was tut er? Er streift sich seine richterliche Robe ab, springt hinüber in die Bank des Angeklagten und spricht, ich werde die Strafe auf mich nehmen. Was hat Christus motiviert, dieses für uns zu tun? Es war die Liebe. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat den Himmel mit all seiner Herrlichkeit nicht für wert geachtet, solange der Mensch auf Erden verloren war. Durch das Aufkommen der Sünde und die Anklagen Satans war das gütige und vollkommene Wesen Gottes in Frage gestellt worden. Nach dem Fall des Menschen stand der zusätzliche Vorwurf im Raum, der Mensch kann das Gesetz Gottes gar nicht halten. Ein Vorwurf übrigens, der von den meisten Menschen bis zum heutigen Tag geglaubt wird. Der Sohn Gottes konnte diese Vorwürfe nur widerlegen, indem er Mensch wurde. Ein Engel konnte nicht den Charakter Gottes rechtfertigen. Es musste Gott selbst tun. Aber als Gott konnte er weder zeigen, dass der Mensch das Gesetz halten kann, noch konnte er die Strafe, die dem Menschen gebührt, auf sich nehmen. Daher musste Christus Mensch werden. Christus kam, um den Charakter Gottes darzustellen und zu zeigen, dass der Mensch mit Gott verbunden nicht sündigt. Er lebte ein tadelloses Leben und offenbarte das Wesen Gottes. Ich lese Ihnen einige Bibeltexte dazu vor, Johannes 14, Verse 7 bis 10. Wenn ihr mich erkannt habt, sagt Christus, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Also sagt der Vers, dass er das Wesen Gottes offenbarte. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch in Johannes 12, Vers 45. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also ist Christus gekommen, um das Wesen Gottes zu offenbaren. Und wer das Wesen Gottes kennenlernen möchte, der soll das Leben Christi betrachten. Über all dies hinaus ist Jesus sündlos geblieben. Er hat keine Sünde getan. Wir lesen das in vielen Bibeltexten. Ich lese ihn einen vor, in 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Er, Christus, der keine Sünde getan hat, er blieb sündlos. Er sagte selber, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Christus blieb sündlos und war doch Mensch wie du und ich. Und so bestand für den Sohn Gottes eine enorme Herausforderung. Er musste all seine königliche Macht, seine göttliche Allmacht und Allwissenheit ablegen und sich in die hilflose Natur des Menschen begeben. Und angetan mit dieser menschlichen Schwachheit galt es bedingungslos, auf Gott Vater zu vertrauen, ihm zu glauben und seinen Willen zu tun. Es galt, ein ganzes Leben zu leben, ohne in eine einzige Sünde einzuwilligen. Hätte er in eine einzige Sünde eingewilligt, er wäre selbst verloren gewesen und die ganze Menschheit mit ihm. Der Erlösungsplan wäre vereitelt. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch unschuldig im Paradiese lebte, also in seiner vollkommenen, untadeligen Natur, dann schon wäre eine solche Tat eine geradezu unbegreifliche Herablassung gewesen. Aber jetzt kam Jesus auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht bereits über 4 Jahrtausende hinweg durch die Sünde geschwächt worden war. Und mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. Satan hatte Christus im Himmel schon wegen seiner Stellung vor Gott regelrecht gehasst, und dieser Hass steigerte sich, als er entthront wurde, als er aus dem Himmel verbannt wurde. Er hasste den, der es auf sich nahm, ein Geschlecht von Sündern zu erlösen. Und dennoch sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, über die Satan zu herrschen begehrte. Und er sandte ihn als ein hilfloses, als ein kleines Kindlein, das allen menschlichen Schwachheiten unterworfen war. Und er erlaubt ihm, sich zusammen mit jeder anderen Menschenseele den Gefahren des Lebens auszusetzen und wie jedes andere Menschenkind auch den Lebenskampf zu führen, mit dem Wagnis zu versagen und auf ewig verloren zu gehen. Der Schöpfer selbst, das sind Dinge, die können wir fast nicht begreifen. So groß ist die Liebe Gottes, dass er selbst, der Schöpfer, sich so demütigt, um sein Geschöpf, den Menschen, zu erlösen, um an seine Stelle zu treten, um ein Stellvertreter für ihn zu werden, um für ihn die Möglichkeit zu schaffen, das ewige Leben zurückzuerlangen. Und dieses Risiko, dass Jesus selbst auf ewig verloren gehen könnte, dieses Risiko ging er ein, um uns zu erlösen. Als Jesus in Gethsemane seinen Feinden ausgeliefert wurde, da wollte ihn Petrus verteidigen. Aber Christus sagte, und das lesen wir in Matthäus 26, Vers 53, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 10.000 Engel schickte? Christus wollte nicht von Petrus verteidigt werden. Er hat gefragt, soll ich nicht diesen Kelch trinken? Er ist doch gerade deswegen in die Welt gekommen, um nach Golgatha zu gehen und das Leben für die Menschheit hinzugeben. Er hätte 10.000 Engel rufen lassen können, um sich selbst zu befreien. Aber er wollte diesen Weg nach Golgatha gehen. Es bedarf einer Ewigkeit zu erfassen, was es Jesus gekostet hat, was es den Himmel gekostet hat, nach Golgatha zu gehen. Und hier auf Golgatha offenbart sich das Geheimnis der erlösenden Liebe Gottes. Hier können wir erahnen, was Gott ein Mensch wert ist. Wer kann ermessen, was eine einzige Seele wert ist? Dazu müssen wir erst in Gethsemane mit Christus die Stunden der Qual durchwacht haben, als sein Schweiß wie Blutstropfen war. Wir müssen ihn am Kreuz hängen sehen und seinen Verzweiflungsschrei gehört haben: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen sein verwundetes Haupt, die zerstochene Seite und die durchbohrten Füße betrachtet haben. Wir müssen daran denken, dass Christus alles hingab. Um unserer Erlösung willen kam der Himmel in Gefahr. Und wenn wir am Fuß des Kreuzes darüber nachsinnen, dass Christus auch für nur einen einzigen Sünder sein Leben gegeben hätte, dann können wir ermessen, wie wertvoll eine Seele ist. Christus wäre auch auf diese Erde gekommen und hätte sein Leben auf Golgatha hingegeben, wenn er nur dich hätte erretten können. Nur für eine Seele hätte er alles auf sich genommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte Sie einladen, dass auch Sie Ihr Herz Ihrem Heiland hingeben, dass Sie Ihr Herz ihm hingeben und sagen: Ich möchte dir dienen, ich möchte an dich glauben, ich möchte dein Angebot annehmen. Vergib mir meine Sünden, ich will dir gehören, die Verheißung annehmen, dein Kind zu sein, und will die Verheißung annehmen, die du gegeben hast, das ewige Leben zu erlangen. Ich will von Sünde frei werden. Gehen Sie in Ihrem Kämmerlein auf Ihre Knie und geben Sie Ihr Leben Christus hin, der alles für Sie dahingab. Aber ich möchte Sie warnen: Halten Sie Ihre Zunge im Zaum und beißen Sie Ihre Lippen zusammen, wenn Sie versucht sind, Gott anzuklagen für den Zustand der Welt oder auch für Ihr persönliches Schicksal. Gott erleidet durch das, was die Sünde anrichtete, ein Millionenfaches von dem, was Sie und ich erleiden. Er hätte sich dieses Herzeleid über Jahrtausende ersparen können, indem er den Sünder mit einer Leichtigkeit vertilgt hätte, mit der man einen Kieselstein zu Boden fallen lässt. Der Sohn Gottes hätte sich diesen Kampf, dieses Risiko, diese Demütigung und Schmach ersparen können. Er hätte jederzeit sagen können: Es ist genug. Lass doch die Sünder umkommen. Ich kann die Schmerzen nicht länger ertragen. Er hätte 10.000 Engel rufen können, aber er wollte dich und mich erlösen.
Died alone.
Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen. Oder wenn Sie Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen, unter der Rufnummer 431-1647, die Faxnummer hat die Endnummer 57. Oder Sie schreiben an die MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin, noch einmal MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.